Schön, dass wir da sind. Ich begrüße euch jetzt nochmal. Schön, dass ihr da seid. Wir sind eine ganz kleine Runde. Das letzte Wochenende war so toll, ganz unerwarteterweise. Du hast es gehört, ne?
Ich habe es fast gehört, noch nicht ganz alles, aber ja.
Aber du hast so ein bisschen so das Feeling. Dass wir dann gesagt haben, Mensch, es ist so eine schöne Gruppe und wir sind so eingestiegen in die Materie, lass uns einfach noch mehr Wochenenden machen. Aber wahrscheinlich war dieses Wochenende wie zu optimistisch gedacht, zu nah dran und zu kurzfristig. Also die meisten haben geschrieben, sie wären gern dabei, aber sie sind schon mit irgendwas anderem beschäftigt. Wahrscheinlich. Ich glaube, das liegt an Freitag, Feiertag. Aber wir haben dann gedacht, wir machen es einfach trotzdem und schauen mal, wie weit wir kommen. Und wenn es dann der Saft alle ist, dann hören wir halt auf. Und heute ist das Thema, ja, was ist eigentlich das Thema heute Abend? Heute ist Halloween. Oder Samhain. Und ich habe gerade jemanden getroffen und die Frau gefragt, weil sie gesagt hat, das ist ja wichtig. Was ist denn jetzt das Thema davon? Aber das wusste sie auch nicht so genau. Aber irgendwie geht es um die dunkle Jahreszeit und den Übergang und die Einladung der dunklen Seite der Existenz. Also jetzt im Jahreskreis wäre das der Winter, dass man sagt, ja gut, es ist nicht alles Leben und Licht, sondern irgendwann kommt auch der Tod. Und das Sterben, dafür steht ja der Winter in unseren Gefilden. Und dann lädt man die Geister aus dem Totenreich ein oder alles, was wir in der bewussten kulturellen Blase, in der wir leben, wo alles Licht ist und Erkenntnis und alles, was dunkel ist und Mysterium, ist wie raus. Dann wird es halt eingeladen. Und da liegt eine tiefe Intelligenz dieser Urvölker drin, dass sie einfach gemerkt haben, wir leben im Kreis der Natur und es ist eben Leben ist Leben und Tod, ist Licht und Schatten, ist Helligkeit und Dunkelheit, ist geboren werden und sterben. Und alles hat zwei Seiten. Und wir leben jetzt hier so und so viele Jahre lang und danach wartet das Totenreich auf uns und dann geht unsere Reise im Totenreich weiter und dann kommen wir wieder. Und dieses Wissen, dass alles ein Kreislauf ist und Werden und Vergehen und Licht und Dunkelheit und Leben und Tod, das war in diesen Naturvölkern, die mit den Quellen des Lebens in Kontakt waren. Also die Quellen des Lebens, das sind die Quellen des Weiblichen. Also das Leben kommt aus der Frau, aus dem Weiblichen und nicht aus dem Mann. Wenn man sich das anschaut, die organische Realität der Biologie ist einfach so. Der Mann kann das Leben nicht erschaffen, er hat so ein Spermium. Das Spermium hat eher eine Information. Es hat so ein kleines Antriebsgerät hinten dran, aber ansonsten ist das Spermium eine Information. Und die Eizelle ist das Leben. Und dann kommt die Information in die Eizelle und dann fängt an, das Leben sich gemäß dieser Information zu teilen und zu erschaffen. Und die Frau hat die Gebärmutter und dann wird dieses kommende Leben da drin zusammengebaut und genährt und getragen und dann wird es in die Welt gebracht und der Mann, der kann ja nur staunend da stehen. Und die Frau ist die Macht des Lebens. Und wir in der homöopathischen Spiritualität, also in der spirituellen Homöopathie, wo wir ja die Kräfte des Lebens nehmen als Quellen des Wissens, also die Homöopathie geht ja von den Stoffen aus. Also wir nehmen Arzneimittel, die aus den Stoffen kommen und fragen diese Stoffe, was sie uns lehren wollen. Und dann lassen wir uns, sage ich mal, von den Stoffen des Lebens belehren, was sie uns sagen wollen. Und also wir fragen die Realität, die Materie. Und die Materie ist die Materie, weil es die Mater ist. Also die Mutter. Die Mutter des Lebens. Und wir gehen da auch sozusagen den weiblichen Weg. Und was wollte ich sagen? Das habe ich vergessen. Also wir, die Quellen des Lebens sind das weibliche Prinzip. Und da sagen wir, es gibt eben das Prinzip der Erde. Das ist urweiblich. Und dann gibt es das Prinzip des Meeres. Das ist auch urweiblich. Also Erde und Meer, wir nennen das, es ist die Erdgöttin und es ist die Meeresgöttin. Das sind die Quellen des Weiblichen. Und dann haben wir auf der männlichen Seite, es gibt das Bewusstsein, also das kosmische, universelle Bewusstsein. Das ist nicht die Erde, sondern der Geist, also der leere Raum. Der leere Raum, in dem die Erde treibt, der Kosmos, in dem die Planeten treiben. Das ist, sage ich mal, das Sinnbild des Geistes. Weil der Geist hat keine Substanz, aber er ist überall und er durchdringt alles. Er ist einfach Leere. Und wenn man das Wesen des eigenen Geistes oder des Geistes versteht, merkt man, ja, der Geist ist wie dieser leere Raum des Alls. In alle Unendlichkeit. Also der dehnt sich aus und das ist auch seine Qualität. Aber er hat keine Substanz. Und das ist etwas Männliches. Und das andere männliche Prinzip ist das Licht. Also das Phänomen des Lichtes, das in diesem unendlichen, schwarzen, leeren Raum Sterne hängen, also Sonnen, die aus sich selbst heraus Licht gebären, in dem alles beleuchtet wird. Und dann zusammen mit dem Geist, der alles anfängt in Worte zu kleiden, die Formen davon zu verstehen, dann haben wir das männliche und das weibliche Prinzip, und das hat jeweils immer zwei Ausformungen, Erde und Meer und Licht und Bewusstsein. Und da haben wir wieder diesen Jahreskreis. Es gibt eben die Phase, wo das Licht die Oberhand hat. Das wäre dann die Sommersonnenwende. Und dann gibt es die Phase, wo die Dunkelheit die Oberhand hat. Und das wäre Weihnachten und die Wintersonnenwende. Und dann gibt es dazwischen Frühlingstag und Nachtgleiche und Herbsttag und Nachtgleiche. Und dann gibt es nochmal vier Tage dazwischen. Und das ist eben Samhain jetzt zwischen Herbst, Tag und Nachtgleiche und Wintertag und Nachtgleiche ist heute diese Samhain, wie soll man ihn nennen, diesen Tag, wo wir sozusagen die Dunkelheit einladen in unser Leben. Und was hat das mit dem Vortrag des heutigen Abends zu tun? Das Geheimnis von dem Enneagrammtypen, worüber ich an diesem Wochenende sprechen wollte, ist das Geheimnis der dunklen Seite des Mondes. Also wir haben beim letzten Wochenende gesagt, die Enneagrammtypen, diese neuen Persönlichkeitsformen, die werden aus der Kraft des Silbers geboren. Weil das Silber ist der Mond. Und der Mond hat das Thema, der strahlt nicht aus sich selbst heraus, sondern der wird manchmal angestrahlt von der Sonne und der spiegelt es dann auf die Erde und dann wird er manchmal mehr oder manchmal weniger angestrahlt. Das heißt, der Mond selber ist Licht und Dunkelheit. Bei Vollmond ist er halt im Licht, aber er ist nicht selber die Quelle des Lichtes, weil das wäre ein männliches Prinzip, sondern er spiegelt es wieder. Damit wir auf der Erde, wir können das Mondlicht schauen, wir können nicht in das Sonnenlicht schauen. Das ist zu doll für uns. Der Mond bestimmt unser Leben, weil der Mond bestimmt den Wasserhaushalt. Und wir bestehen aus Wasser. Und deshalb gibt es in uns Ebbe und Flut. Und auch wie das Licht auf den Mond fällt, das bestimmt, wie wir drauf sind. Das gilt natürlich jetzt nicht mehr, weil wir leben seit so und so vielen Jahrhunderten in einer Sonnenreligion, in einer Lichtkultur, wo das Licht verehrt wird und nicht die Dunkelheit und die Menschen haben jetzt alles in künstliches Licht gehüllt, um den Jahreskreis überhaupt nicht mehr leben zu müssen. Also wir sind gar nicht mehr verbunden mit dem Kreislauf des Jahres, weil für uns ist immer derselbe Tag. Um 8 Uhr klingelt der Wecker, wir machen unser Licht an und dann abends um 10 machen wir es wieder aus und es ist immer derselbe Tag. Es interessiert uns eigentlich gar nicht, was das Jahr von uns will. Nur noch ein bisschen. Aber je mehr wir jetzt Richtung Smart City und künstliche regulierte Welt gehen, desto weniger kümmert es uns, ob die Sonne scheint oder nicht, weil wir machen uns das alles selbst. Und deshalb ist das, was das Mysterium, um das es heute geht, das versteht eigentlich niemand. Und man sieht es auch daran, wie die Menschen ihre Häuser schmücken mit irgendwelchen Kürbissen, mit Kerzen drin und irgendwelchen Geistern, die grinsen. Die Geister grinsen nicht und es ist auch gar nicht lustig. Der Tod ist so nicht, aber es ist sozusagen nur ein komisches Abbild, eine Karikatur von dem, worum es eigentlich geht, wenn man die Dunkelheit einlädt in sein Leben. Eine totale Unwissenheit, in der wir uns befinden. Und ein Unverständnis der Dunkelheit gegenüber, also dem Weiblichen gegenüber. Das hat natürlich dann auch mit dem Patriarchat zu tun. Ne? Also 3000 Jahre Patriarchat bewirken eben, dass das Dunkel nur noch als feindlich und unangenehm erfahren wird. Und das Problem ist, dass wir, um uns zu verwandeln, wir können uns nicht im Licht verwandeln. Die Verwandlung ist, dass man in die Dunkelheit geht, um sich zu verwandeln in einer Krise und dann aus der Dunkelheit und der Krise kommt man hervor. Wenn man immer im Licht ist, kann man sich nicht verwandeln, es kann sich nicht ereignen. Das ist wie wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man sich nicht verwandeln, weil man muss immer jemand sein. Wenn man in der Krise ist, dann geht man aus der Öffentlichkeit raus, geht irgendwo in die Puppe, also in den Kokon rein, in die Dunkelheit, jammert und leidet und schmerzt. Und dann kommt man hervor, wenn man verwandelt ist. Oder man hat Begleiter in dieser Phase. Je nachdem, ob es eine Metamorphose ist oder eine Transformation. Bei einer Metamorphose, das sind zwei weibliche Prinzipien, bei einer Metamorphose hast du nicht mal mehr einen Begleiter. Du musst dich ganz allein zurückziehen, du lässt dich wie irgendwo begraben in der Erde. Das ist sozusagen, das ist die Erdgöttin, ne? Die Metamorphose. Du stirbst. Du gehst zurück, da hast du nicht mal einen Begleiter. Du hast vielleicht jemanden, der vor der Tür steht, wo du dich einmauerst. Und dann passt er darauf auf, dass niemand reinkommt. Aber er kann nicht zu dir rein. Weil niemand darf zu dir rein. Niemand weiß, was aus dir wird. Das ist das Geheimnis der Erdgöttin. Das ist wie der Tod. Wenn wir sterben, dann gehen wir durch eine Tür und dann sind wir nicht mehr da. Niemand kann uns folgen. Außer der Schamane. Aber niemand kann uns folgen, wir sind weg. Und dann kommen wir wieder, lassen uns irgendwo geboren werden, zu einem anderen Zeitpunkt, durch eine andere Mutti oder wie auch immer, dann sind wir wieder da, sind aber jemand anderes. Aber das war eine dunkle Zeit, da kann uns niemand folgen. Das ist das Geheimnis der Erde, der Metamorphose. Und bei einer Transformation, das ist mehr die Meeresgöttin, da verwandelst du dich in etwas anderes und man kann dir dabei zuschauen, wie du dich verwandelst. Und das kann man in einem ganz intimen Raum auch begleiten. Das ist das, was wir auf dem Retreat machen. Da sagen wir, gibt es keine Außenwelt, nur wir. Und wir haben auch Licht, wir schauen uns an. Das ist also nicht in der völligen Abgeschiedenheit und Dunkelheit, aber es sind ganz bestimmte Leute, wir gehen alle in diesen Prozess rein. Und dann gucken wir 4-5 Tage, wie sich eine Persönlichkeit vor unseren Augen verwandelt. Wie die Dinge, Teile sterben, werden zurückgebildet, andere Teile kommen zur Welt. Und nach 5 Tagen verlassen wir diesen Raum wieder und sagen, boah, jetzt bin ich ein anderer Mensch, jetzt muss ich mich erstmal neu zurechtfinden. Aber das ist ein anderes Prinzip als die Metamorphose. Das wäre das Wasser-Meeres-Prinzip. Und jetzt laden wir beide Prinzipien ein an diesem Tag. Und das macht Sinn, weil ich wollte jetzt die Enneagrammtypen unter dem Aspekt nicht des Mondes, nicht der Vorderseite des Mondes schildern, Das wäre das Silber. Das Silber hat Vollmond und Neumond. Und wie das der Mond wird strahlend und hell und dann wird er dunkel und dann wird er wieder strahlend und hell. Das ist wie so ein Atmungsprozess. Aber das ist irre ist ja, der Mond hat eine Rückseite, die niemals Licht erfährt. Die ist immer dunkel. Ist doch irre, dass dieser Planet so um die Erde kreist, dass er uns immer nur eine Seite zeigt. Und niemand weiß, was auf der anderen Seite des Mondes ist. Es könnte ja auch so sein, dass der sich immer dreht und uns mal diese und mal jene Seite zeigt. Und wenn er hell ist, ist es die Seite. Und wenn er dunkel ist, ist seine Rückseite schwarz. Aber in Wahrheit ist das noch eine ganz andere Polarität. Die ist viel tiefer als Vollmond und Neumond. Es ist die Rückseite, die können wir nie sehen. Und da sagen wir homöopathisch die Kraft der Rückseite. Also was wirklich im blind liegt, also was wir nie sehen können, was uns verborgen ist, das ist das Regelblut. Wenn man jetzt einen Ausgangsstoff sucht, um zu sagen, ja, was ist denn die Rückseite meines Lebens, die Rückseite meines Seins, die Rückseite meiner Seele, was ist denn das Tod, das absolute Gegenüber, was man mit dem Auge gar nicht sehen kann, weil man blind dafür ist. Was kann ich nie sehen? Was weiß ich nicht mal? Es gibt kein Bewusstsein darüber. Also wenn man es auf den Menschen bezieht, jeder von uns hat eine Rückseite, von der er nichts weiß. Die ist unsichtbar. Also wisst ihr, was ich meine? Also das kann man in der Sonnenreligion gar nicht sagen, weil dann sagt man, ich bin ich und wer soll ich denn sonst sein, außer ich? Ja, aber wer bist du denn, wenn du nicht du bist? Also, und das ist die Rückseite des Mondes und das ist die Regelblutkraft. Und das ist jetzt eine ganz krasse Aussage, zu sagen, das Regelblut der Frau, also das Menstruationsblut, ist der Stoff, der den Archetyp der Rückseite deiner Existenz und deines Lebens trägt. Das ist erstmal eine Behauptung. Wie kamen wir zu der Behauptung? Wir haben das Regelblut halt verrieben, homöopathisch. Das war natürlich ein krasses Sakrileg eigentlich. Welcher Homöopath traut sich, Regelblut zu verreiben? Das gab es in der klassischen Homöopathie nicht. Und da gab es extrem viel Widerstand. Und dass die Leute überhaupt angefangen haben, Muttermilch zu verreiben, da hat die Homöopathie 200 Jahre gebraucht. Die hat 200 Jahre existiert, nachdem Hahnemann die entwickelt hat. 200 Jahre, bis überhaupt ein Homöopath auf die Idee gekommen ist, zu sagen, was ist eigentlich mit der menschlichen Muttermilch? Sollen wir nicht daraus mal ein Arzneimittel machen? Also menschlicher wird es ja gar nicht. Und das ist eine Revolution. Da sind auch die Homöopathen noch mitgegangen, die modernen. Aber Regel, Menstruationsblut zu verreiben, da wüsste ich niemanden, der das gemacht hat, außer die C4-Homöopathen. Also, sag ich mal, die Gruppierung, wo ich jetzt 30 Jahre lang Teil davon gewesen bin und mitgeforscht habe. Und selbst die fortgeschrittensten Leute, einer zum Beispiel, der Jürgen Becker, der hat dann gesagt, ja, Regelblut, lass uns doch lieber mit Sperma anfangen. Also wenn schon, dann doch bitte Sperma und nicht Regelblut. Also das heißt, Sperma ist schon hart, aber immer noch, also da haben jetzt die Frauen, sehen das vielleicht anders. Also ich habe viele Frauen gehört, die gesagt haben, also alles, aber Sperma wird nicht verrieben. Aber da gibt es sozusagen noch so einen Mann-Frau-Konflikt. Aber diese beiden Stoffe sind krass. Aber kulturell betrachtet ist das Regelblut natürlich eine No-Go-Area. Man sieht es auch an unserer Schulmedizin. Es wird alles getan, um die Menstruation eigentlich abzuschaffen. Also am besten brauchen wir das gar nicht mehr. Also man muss irgendwie schaffen, solche Hormonpräparate zu nehmen, dass die gar nicht mehr existiert, weil die hindert uns an unserer Art und Weise des modernen, freien, westlichen Lebens. Und das Krasse ist, das ist ja ein hormonelles Steuerungssystem im Körper. Ich hoffe, das interessiert euch jetzt. Das ist natürlich Grundlagenarbeit zu den Enneagrammtypen. Aber ich hab irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Weil das ist die Grundlage, aus der heraus wir jetzt dann morgen Enneagrammtypen verstehen. Und dieses Verständnis von Enneagrammtypen, das existiert nicht außerhalb dieser spirituellen Homöopathie. Du kannst jetzt, sag ich mal, 100 Enneagramm-Typenbücher lesen auf der ganzen Welt von den größten spirituellen Meistern und Frauen und Männern, was die alles da Tolles drüber wissen. Aber das, was ich euch jetzt erzählen kann darüber, das werdet ihr nirgendwo finden. Weil das ist die Weisheit und Wahrheit aus dieser Regelblutkraft, aus der urweiblichen Kraft. Und seit 5000 Jahren Patriarchat wird dieses Wissen einfach nicht kultiviert, sondern bekämpft. Und man sieht, jetzt sind wir dahin gekommen, dass die Menschen versuchen, das Menstruationsblut oder die Menstruation, also diese hormonelle Steuerung des menschlichen Lebens durch diese Leben- und Todphase, also durch Schatten und Licht, also inexistent zu machen. Die Gebärmutter raus, künstliche Hormonpräparate rein und die Menstruation wird abgeschafft. Oder komplett kontrolliert, wie ein Fluss, den man in so Betonschienen baut, als totes Kanalgewässer, damit man ihn benutzen kann. Und dann stellt man fest, ja, das funktioniert alles nicht mehr. Es gibt nur noch Überschwemmungen, das ganze Gleichgewicht auf der Erde funktioniert nicht, weil man mit der Kraft des Weiblichen, also mit diesem strömenden Leben, weil man es fürchtet. Wie? Man fürchtet es. Jetzt muss man wissen, das Hormonsystem ist das spirituelle Steuerungssystem des Menschen. Also wenn man den Körper anschaut und sich fragt, in welchem Organ oder organischen System unseres menschlichen Organismus ist denn das spirituelle Steuerungssystem, also unsere spirituelle Möglichkeit mit der Welt in Kontakt zu sein, also mit dem Leben, dann stellt man fest, wow, wir werden durch unsere Hormondrüsen komplett in den Kosmos eingefügt. Das sind die Hormondrüsen. Da gibt es natürlich viele, aber die Gebärmutter der Frau ist vielleicht die mächtigste von allen. Und wenn man da anfängt, natürlich jetzt künstlich mit Medikamenten oder durch Chemie oder auch Messer einzugreifen, schneidet man den Mensch von der Quelle des Lebens ab. Und dann versucht der Mensch natürlich notgedrungen, das Leben künstlich wiederherzustellen, weil er an der Quelle ja nicht mehr dran ist. Also das ist auch das Thema der Sexualität, dass das Männliche müsste über die Sexualität in das Weibliche eintauchen, die Gebärmutterkraft berühren und was würde dann passieren? Er würde verwandelt werden, weil die Gebärmutterkraft ist das Organ, was Verwandlung, also in den Menschen ist die Möglichkeit, sich zu verwandeln von Grund auf. Das ist in die Frau eingebaut, dieses Verwandlungsorgan. Und über die Sexualität kann der Mann das berühren und sich verwandeln lassen. Durch das Leben, was in der Frau ist. Und wenn der Mann das berührt, also wenn sozusagen der Kontakt durch die sexuelle, körperliche Liebesberührung so die Schwingung, dass der Mann wirklich die Gebärmutterkraft, dass sich das findet, also das ist jetzt tantrische Sexualität, aber das berühren wir eben, das ist ein Geheimnis. Nach 5000 Jahren Patriarchat findet bei der sexuellen Begegnung gar nichts mehr statt. Naja, reden wir mal drüber. Der Penis ist wie abgestumpft und tot, nicht mehr empfindungsfähig, weil nach all dieser Masturbation und Vergewaltigung, der Penis als Waffe, um die Frau zu zerstören. Also keine liebevolle, zärtliche Sexualität. Vergewaltigung im Krieg von Männern, die Mord und Totschlag machen, also die innerlich abgestorben sind, ohne Herz. Nach so und so vielen Generationen Patriarchat, ich will es jetzt, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ich muss es jetzt nicht vertiefen. Nach so und so vielen Generationen brutale sexuelle Gewalt ist der Penis nicht mehr das, was er sein könnte. Ein mit Schleimhäuten, supersensibles, das empfindlichste Teil, was es überhaupt gibt. Und wenn der Mann das mit der Schleimhaut der Frau in der Frau selbst also mit der Vaginaschleimhaut, in Verbindung bringt, dann gibt es eine Kernfusion von Körperlichkeit. Wir haben eine Annäherung davon beim Küssen. Also wenn wir küssen, dann bringen wir auch Schleimhäute auf Schleimhäute und eigentlich ist es schon so wie fast wie sexuelle Liebe machen, aber nur die Vorstufe davon. Und da merkt man schon, wie man küsst, ja, also findet, ist das ein richtiger Kuss oder ist das nur äußere Lippen auf äußere Lippen und da passiert überhaupt nichts. Und wenn wir jetzt dann sagen, ja, wir wollen auch gar keine Körperflüssigkeiten, weil das ist gefährlich, wir stecken uns an, wir schütteln uns mal die Hand mit einem Plastikhandschuh, dann ist es einfach vorbei. Also es gibt keine Verwandlung mehr. Dann sagt man natürlich irgendwann, ja, dann brauchen wir auch keine Männer und keine Frauen mehr, weil wozu das Ganze? Es findet ja gar nichts statt. Aber wenn jetzt der Penis und die Vagina, und bei der Frau ist es ja dasselbe, nach all dieser generationenübergreifenden patriarchalen Gewaltanwendung, hat die Frau natürlich dicht gemacht. Also das ist keine heilige Tempelanlage mehr, sondern das ist eine Ruinenlandschaft. Und hinter jedem Stein lauert eine Amazone, die jeden Eindringling töten will. Weil es ist einfach, du kommst ja schon so zur Welt. Also du bist schon in deiner Mutter drin und das ist eine Generation. Und dann bist du eigentlich voller Angst. Ist ja nichts, also wir. Und dann kommt der Alkohol dazu und die Gesellschaft und die ganzen Pornos. Was soll das werden? Und dann findet diese Verwandlung gar nicht mehr statt. Dann macht man miteinander Liebe, aber es findet keine Verwandlung statt, keine Neugeburt. Und das ist das Problem. Aber wenn die Gebärmutter und der Mann, also wenn der Mann bis dahin findet, dann gibt es eine Übergabe und die Übergabe verwandelt den Mann. Die macht aus dem ein anderes Geschöpf. Und das Spannende ist, dass die Frau, indem sie so berührt wird, erwacht in ihr die Göttin wieder. Also die Quelle des Lebens. Also in der Frau ist die Quelle des Lebens, die schlummert. Aber erst indem sie berührt wird, erwacht sie in der Frau. Und die Frau ist mehr als nur sie selbst. Also du bist dann nicht nur die Person, die du bist, also die so und so, mit der und der Geschichte, sondern plötzlich bist du die Göttin. Also du bist plötzlich die Quelle, aus der das Leben kommt. Und du bist angeschlossen an tausende von Jahren Geschichte des Lebens und du überreichst es dem Mann und beide werden plötzlich aktiviert. Und dann wird sowas wie das der Gott und die Göttin werden aktiviert und du und ich sind mehr als wir sind. Wir sind plötzlich Stellvertreter von dem Kosmos und von der Erde. Wir sind Stellvertreter des Lichtes und der Dunkelheit. Und es findet sich. Und dann sagen wir, das Leben wird neu geboren. Also, das ist dieser heilige Akt der Vermählung. Und in diesen Urkulturen wurde das gefeiert. An solchen Tagen wie heute. Ne? Da wurde das gefeiert. Und dann wurde gesagt, ja, jetzt wird das Jahr neu gestartet zu Beltane. Da muss der Mann, der Hirschkönig und die Frau sich vermählen, überpersönlich. Nicht du und ich, sondern Gott und Göttin durch uns. Und dann ist das nächste Jahr, und das ist das Geheimnis, das Mysterium. Und das wird an solchen Tagen gefeiert. Und da geht es jetzt bei unserer Enneagrammtypengeschichte drum. Im Speziellen, in der Frau ist die Kraft dieses Regelbluts, also die Kraft der dunklen Göttin, der Wandlungsgöttin. Und diese Göttin hat 9 Töchter. Und diese 9 Töchter sind die 9 Aspekte der göttlichen weiblichen Macht. Und diese weibliche Macht hat 9 Gestalten und die entsprechen den 9 Enneagrammtypen. Jeder Enneagrammtyp, das haben wir ja beim Silber gelernt, es gibt 9 Möglichkeiten, mit dem Leben irgendwie klarzukommen. Und jeder Mann und jeder Frau hat eine dieser neuen Möglichkeiten gewählt, um irgendwie mit diesem überwältigenden Ozean des Lebens zurechtzukommen und sagt, ja, ich mache es auf die Tour, weil es ist zu viel. Du kannst nicht den ganzen Ozean, aber dieser Aspekt ist meiner. Und bei der Frau ist es aber speziell, weil die Regelblutkraft der Frau, das ist ihre Mächtigkeit, wo sie an dem Ozean des Lebens, diese Urmacht, Leben zu gebären und Leben zu verschlingen. Also Macht ist Leben gebären und Leben verschlingen. Der Ozean. Und da gibt es 9 Varianten und die entsprechen den 9 Energrammtypen. Und da ist der Mann nur, ich sag mal, der Eingewirkte. Oder sagen wir es mal krass, aber wir haben da eine Assoziation zu, das Opfer. Und die Frau ist der Täter. Bei der Ebene der Energrammtypen, der Mann hat keine Macht, der lässt sich verwandeln, indem er mit der Frau schläft oder mit ihr zusammen ist und sich ihr ausliefert. Und die Frau ist die Trägerin der Macht, die Göttin, und die hat eine von 9 Varianten der Macht, den Mann zu verwandeln, damit er etwas wird, was er ohne sie nicht sein kann. Er kann sich nicht selbst verwandeln. Er ist darauf angewiesen, einer Frau zu begegnen, die die Kraft hat, ihn zu einem anderen Mann zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, ein besserer. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein besserer Mann, weil es ist ein Mann, der sich an das Leben verschenkt hat, mit dem Leben in Kontakt gekommen ist, mit dem wirklichen Leben. Und wenn du mit dem wirklichen Leben in Kontakt kommst, verwandelt es dich immer. Weil du fängst nicht mehr an, dem Leben irgendwas zu erzählen, wie es sein soll, sondern du hast dich erst dem Leben hingegeben und dann fängst du an, mit dem Leben zu kooperieren. Und das ergibt eine andere Welt, die du erschaffst als Mann. Der Mann kommt ja aus dem Sternenhimmel, wie so eine Sternschnuppe, die auf die Erde fällt, mit einer Information. Und dann sagt er, ich falle auf die Erde und jetzt wird auf der Erde das und das gemacht. Mit dieser neuen Information, ich bin das Spermium und die Erde ist die Eizelle. Und jetzt macht die Erde plötzlich das und das. Und wenn der Mann aber jetzt nur sagt, lasst uns Kühlschränke bauen, lasst uns Raketen bauen, lasst uns KI in Menschen einbauen, dann ist das zwar eine tolle Idee aus dem All, aber es funktioniert halt nicht. Es zerstört die Körper, es ruiniert den Planeten, weil es sind lauter Ideen aus dem Geist geboren, die diesen Planeten zerstören, also die weibliche Grundlage der Existenz vernichten. Und dummerweise ist unsere Welt jetzt ein Ausdruck davon, von völlig absurden Ideen, die nicht im Einklang mit diesem Planeten zu bringen sind. Windkrafträder zum Beispiel, das ist so eine Kurzsichtigkeit. Wenn aber diese Übergabe stattgefunden hat von Leben zu Geist und der Geist erstmal zugehört hat, also ich sage jetzt mal der Mann mit seiner tollen Idee, erstmal zugehört hat, was das Leben eigentlich sich von ihm wünscht, also was eigentlich Sinn macht, was das Leben braucht, und dann sagt, okay, ich muss meine Idee erstmal übersetzen, dass es im Einklang ist mit dem, was da ist, mit dem Leben, dann sagt er, ich baue doch keine Windkrafträder, wir machen jetzt was anderes. Wir bauen lieber heilige Liebestempel, damit mehr Übergabe stattfindet. Wir brauchen das alles gar nicht. Das dient unserem Glück gar nicht. Wir brauchen dieses Ganze nicht. Wir brauchen auch diese Energie nicht. Wir leben lieber mehr im Einklang. Manchmal ist es dunkel und wir verwandeln uns und es wird spirituell. Und deshalb sage ich, die Begegnung mit der Frau macht aus dem Mann einen besseren Mann. Und das Regelblut verwandelt ihn halt und er muss einfach mal akzeptieren, dass er jetzt nicht der Maßstab aller Dinge ist, sondern erstmal zuhören. Und dann der nächste Schritt wäre, nur damit wir es haben, der nächste Schritt wäre das Sperma, die Spermakraft. Und da sagen wir, das Sperma muss erstmal freigeschaltet werden durch einen Opferprozess. Also der Mann muss sich erstmal opfern in der Frau, also hingeben, dann muss diese Spermakapsel erstmal aufgehen und sich verschenken, ganz selbstlos. Und dann hat der Mann plötzlich, kann er die Sterne auf die Erde bringen. Und dann sagt das weibliche Prinzip, wow, mit dir wird alles noch viel schöner. Das ist wundervoll. Ich schenke dir meine Kraft, weil deine Vision von der Erde ist so schön, das will ich wirklich unterstützen. Dafür brauchen wir dich. Gut, dass du auch mit an Bord gekommen bist. Weil es war schon vorher toll, aber mit dir wird es noch besser. Das wäre die Spermakraft. Und deshalb sagen wir, es muss eigentlich erstmal dieser Regelblutprozess gemacht werden. Der Mann muss erstmal verwandelt werden oder der muss immer wieder verwandelt werden. Stufe für Stufe muss der veredelt werden durch einen Hingabeprozess, damit dieser Sperma-Sache, die in ihm drin ist, die muss erstmal wie befreit werden durch die Dunkelheit. Das ist die Idee, also durch die Dunkelheit zum Licht und nicht überall Neonröhren anmachen und alles beleuchten, sondern durch die Dunkelheit zum Licht. Die Dunkelheit braucht ihren Raum. Und das würde man eigentlich heute feiern, diese Hingabe an die Dunkelheit. Und was ich jetzt machen wollen würde, wäre die neuen Wege der weiblichen Macht zur Transformation des Mannes, die wollte ich einfach mal darstellen, weil entscheidend dabei ist, das ist jetzt wirklich, danach machen wir eine Pause, jede Frau ist festgelegt auf eine bestimmte Variante der Macht. Das liegt einfach an ihrem Energietyp und das ist ihre Form von Regelblut. Also wir sagen, wenn man jetzt das Arzneimittel herstellt, es gibt 9 verschiedene Arzneimittel. Es gibt 9 verschiedene Regelblutarzneien und die sind ganz was anderes. Deshalb ist es immer gut, wenn eine Frau ihr eigenes Regelblut verreibt oder herstellt als Mittel, weil sie sonst versucht, eine Art und Weise, ihre Macht zu leben, die gar nicht ihre ist. Und es gibt immer einen schrägen Ton. Oder du müsstest eben die Variante von Regelblut finden, von einer Frau, die derselbe Enneagrammtyp ist wie du. Manchmal ist es so, dass eine Frau sagt, ich blute ja gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt machen? Ich würde trotzdem mit der Regelblutkraft in Kontakt kommen. Ich würde es auch homöopathisch machen, weil es ist ja in dem Stoff drin. Es ist ja Blut voller Hormone. Das ist ja eben nicht nur Blut. Blut kann man ja immer verreiben. Das ist ein Eigenblut, das ist ein anderer Arznei. Aber bei Menstruationsblut ist es ist Blut voller Hormone. Und noch mit Zellgewebe drin, von abgestoßener Gebärmutterschleimhaut. Also es ist das volle Programm. Und da gibt es aber 9 verschiedene Varianten. Und jede Frau sollte eben ihre eigene Variante energetisch kennen. Und dann spüren, was sie geben kann, also was sie machen kann, was ihre Möglichkeit ist, zur Verwandlung der Welt beizutragen. Und wir haben dann aber trotzdem, nur damit das, die Frage gleich sich erübrigt, wir haben dann, das geht bis zur C4, also wenn man bis zur C4 verreibt, ist es das Individuelle und ab der C5 wird es das Kollektive. Also sobald man eine C5 verreibt von Menstruationsblut, kommt man in das allgemeine Prinzip rein. Und wir haben dann bei unseren Verreibungen, wir haben das mehrmals gemacht, aber ich glaube bei der ersten, da waren wir 50, 60 Leute, ein paar Männer, die mutigen. Cool. Dann nicht. Wir können die Kekse rausgeben.